Ich habe meiner Mama immer gesagt, wenn sie gute Phasen hatte, bitte geh doch weiter zur Therapie. Oder setz nicht eigenständig die Medikamente ab. Oder kümmere dich um dich, versuch doch mal alternative Methoden. Aber da redet man wirklich gegen eine Betonmauer, hinter der eine Windmühle steht. Die körperliche Abhängigkeit hat sich, glaube ich, schon so ab 2014 eingestellt, 15. Und dann ist es einfach ein sehr steil ansteigender Prozess gewesen, dass ich angefangen habe, nachts wach zu werden, schweißgebadet und dann auch nachts aufstehen musste, mir einen Schluck Alkohol ins System geben musste. Und ich hätte mir, glaube ich, einfach gewünscht, dass jemand mal mit mir spricht und sagt, du, deine Mama ist halt einfach schwer krank, die meint das nicht so.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin and Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Franziska Hohmann. Sie ist seit vielen Jahren in der Musikbranche tätig, arbeitet mit namhaften Künstlern und Künstlerinnen zusammen und kennt das schnelle Tempo und den hohen Druck dieser Welt ganz genau. Doch hinter der Fassade eines funktionierenden Lebens lag lange eine Geschichte, die von Co-Abhängigkeit, psychischer Erkrankung im engsten Familienkreis und eigener Alkoholsucht geprägt war. In ihrem Buch »Gut, dass du nicht mehr da bist« erzählt sie offen von ihrer Kindheit an der Seite einer schwer depressiven Mutter, von ihrem Absturz und von dem mutigen Weg zurück ins Leben. Ich wollte von ihr wissen, wie man es schafft, sich aus solchen Verstrickungen zu lösen, warum das Schweigen so viele Jahre angehalten hat und was es braucht, um sich selbst wieder zu finden, ohne in Bitterkeit zu erstarren. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Franzi, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, um über dein Buch »Gut, dass du nicht mehr da bist« zu sprechen, um über Traumata zu sprechen, um über Bewältigung dieser zu sprechen, um über, ja, vielleicht auch ganz neue Lebensabschnitte zu sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo Daniel, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank.
Wir müssen natürlich als allererstes mal über diesen Titel sprechen, weil der, also ich stolper da jedes Mal, wenn ich den lese, nochmal aufs Neue drüber. Auf der einen Seite ist er natürlich wahnsinnig clever und hat so viel Aussage da drin. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch wahnsinnig viele Menschen sich daran stoßen und denken so, ach, darf die das? Kann die das sagen? Ist das okay? Ist das nicht ein bisschen hart? Meint die es wirklich so? Um all diese Fragen zu beantworten, wie würdest du sie beantworten?
Ich bin das ja sehr oft gefragt worden in den letzten Wochen. Aber das Gute ist, dass ich mir jetzt, seit das Buch draußen ist und auch als alles abgegeben wurde, schon seitdem sehr sicher bin, dass ich, Franziska Hohmann, das sagen darf. Denn ich bin mit einer schwer psychisch kranken Mama aufgewachsen, die absolut nichts für ihre Krankheit konnte. Aber wir haben trotzdem zusammengelebt in einer Dreiecksbeziehung. Meine Mama, ihre Krankheit und ich. Und ich habe mich in frühen Jahren um sie kümmern müssen und auch in den letzten Jahren, als sie noch gelebt hat. Und uns hat eine ganz komische Bande verbunden, die immer von dieser Krankheit halt geprägt war. Natürlich hatte sie auch gute Phasen in ihrem Leben und sie war auch eine tolle Mama zwischendrin, aber nie so eine Mama-Mama. Und ich konnte mich nie lösen. Es gibt ja viele Leute, die es schaffen, Kontakt abzubrechen. Ich habe es nie geschafft und deshalb bin ich jetzt, es ist jetzt gut, dass sie nicht mehr da ist. Und es ist ein harter Titel, der ist laut, aber auch ich bin eine laute Person und manchmal muss man laut sein, um gehört zu werden.
Wie hast du denn für dich da die Balance zwischen Liebe, Verlust und Erleichterung gefunden?
Das kam alles nacheinander, gleichzeitig, nebenher, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, weil als meine Mama gestorben ist, bin ich erstmal in so eine Schockstarre verfallen. Sie war im Pflegeheim und ich habe das erfahren, wir haben ein Haus auf Mallorca auch gehabt, meine Mama, und als ich wieder zurückgeflogen bin, sie war im Pflegeheim gut versorgt. Ich war 10 Tage mit ihr da, habe diesen Umzug zum Pflegeheim gemacht, bin dann nach Mallorca gefahren, um da nach dem Rechten zu schauen und habe es dann 4 Tage vor Weihnachten erfahren. Und ich weiß noch, dieser Rückflug und alles, es war völlig, ich habe nur geweint, es war nur im Nebel alles. Und als ich dann wieder in Deutschland war, auch dann zu Hause, wo sie im Krankenhaus verstorben ist, ist es sofort wieder in so einen Funktionsmodus geswitcht. Ich habe dann geguckt, dass die Beerdigung schön wird, dass für alles gesorgt ist. Und erst so dann mit mehreren Monaten habe ich gemerkt, dass auch so, da ist irgendwas weg. Natürlich war das schrecklich und traurig, aber es hat mich auch erleichtert, dass halt nicht mehr dieser Punkt ist, wie für ein kleines Kind sorgen zu müssen. Und das mag sich für manche Menschen hart anhören, aber ich habe das Buch ja nicht gemacht für Menschen, die vielleicht in einer glücklichen, gut behüteten Familie aufgewachsen sind, sondern für Menschen wie mich, die mit psychischen Erkrankungen strugglen in der Familie oder mit suchterkrankten Menschen oder so. Und meine Mutter war nicht suchtkrank, sondern die war einfach sehr schwer depressiv, aber das hat einfach trotzdem der ganzen Familie ja eine schwere Zeit verschafft.
Das, was du da mit dem Funktionieren sagst, kann ich so ein bisschen nachfühlen, weil ich habe immer das Gefühl, so Menschen wie wir, sage ich jetzt mal pauschal, die mit Veranstaltungen zu tun haben, mit Organisation von Dingen, mit auch der Zusammenarbeit mit Menschen, die vielleicht dann hier und da dringend Dinge brauchen und Ähnliches. Wir können, glaube ich, ganz gut die umschalten und sagen so, okay, Checkliste, dies, das, jenes, ja. Ich rufe den an, ich rufe das an, ich organisiere das und dies und jenes und vergessen dabei aber ganz schnell, wie es uns eigentlich selber dabei geht, weil so viel dann auf einmal zu tun ist und wir alles andere erstmal ausblenden können. Das ist in der Situation ganz gut, aber danach fällt man dann irgendwie auch mal gerne in so ein Loch, wenn es besonders stressig war. Wie hast du denn diese Löcher, die es ja wahrscheinlich bei dir öfter dann gab, weil ja öfter dann auch Dinge zu tun waren, auch um deiner Mutter, als sie noch da war, zu helfen. Wie bist du denn mit diesen Löchern umgegangen?
Also wenn es Löcher gab nach großen Kümmerzeiten um meine Mutter, weil der nächste Kümmerpunkt mein Job, ne? Also ich habe ja mit Künstlern gearbeitet und war mit denen viel unterwegs. Also Hauptsache für mich ist immer gut und das wird jetzt besser mit den Jahren, war immer, um mein eigenes emotionales Loch zu stopfen, sich um andere zu kümmern und einfach zu gucken, geht's denen gut oder sich voll in den Job stürzen oder ja, halt eine ganze Zeit lang auch meine eigene Suchterkrankung, die mir ja geholfen hat, vieles auszublenden. Und ja, aber deshalb ist so dieser Moment, als meine Mama gestorben ist und diese Kümmerzeit vorbei war wirklich erstmal so ein Huch, fehlt jetzt ein Teil. Und dann habe ich mich schon extrem auch in Arbeit gestürzt. Da habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich weiß, dass dann, als es alles geregelt war, ich wieder hardcore sofort angefangen habe zu arbeiten, weil trinken war keine Option, dann war es halt arbeiten. Und gerade, was du gesagt hast, wir Menschen, die mit vielen anderen Menschen zu tun haben, in so einem, nennt man es People-Business, arbeitet, Veranstaltungen und guckt, dass alles läuft, ist halt immer, dass man sehr schnell lösungsorientiert sein muss und einfach keine Zeit hat, auch sich an einem Problem festzuhalten. Und das ist eine Stärke, aber manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, vergisst man sich selber auch dabei. So.
Total. Und, ja. Also ich merke das auch immer, ich gerade vor Gespräch kurz die South by Southwest in Austin erwähnt. Und wir fahren halt auch oft dann auf diese Veranstaltung mit so einer ganzen Reisegruppe und dann hast du irgendwie 20 Leute mit dabei, um die du dich 1,5 Wochen kümmerst und jeder ist irgendwie über die Stadt verteilt und alle trinken zu viel, alle viel. Nebenbei machen wir noch 2 Events in den 1,5 Wochen mit jeweils 100 Leuten. Und dann bist du danach, und ich habe mir echt angewöhnt, danach dann irgendwie so 2-3 Nächte Me-Time zu machen und einfach noch in irgendein Hotel zu gehen und niemanden zu sehen, Roomservice zu bestellen, am besten an Pool und irgendwie dann vielleicht noch in die Sauna gehen oder so. Weil ja, also man vergisst sich halt ein Stück weit selbst und ist in so einem Funktionieren-Modus. Und während man drin ist, merkt man das ja auch nicht. Während man drin ist, kann man ja auch durchaus Spaß dabei haben.
Na klar.
Aber wie viel Energie das oft kostet, merkt man in dem Moment gar nicht.
Ja, und ich habe auch gestern so einen Gedanken daran verschwendet. Gestern hatte ich mal einen halben freien Tag jetzt in dieser ganzen Promo-Phase. Es ist wirklich viel, was gerade passiert. Und gedacht so, oh, jetzt Urlaub. Geil. Und dann habe ich gedacht so, aber ich könnte jetzt gar nicht, wenn ich jetzt irgendwo am Pool liegen würde, ich würde so Hummeln im Arsch haben. Ich müsste halt erstmal gucken, so langsam ein bisschen runterzufahren, weil sonst würde ich erstmal denken, Gott, was muss ich jetzt noch machen? Und man muss, also nicht man, sondern ich muss oder darf ja gerade diese Presseaufmerksamkeit genießen. Aber da ist ja noch ganz viel dahinter. Ich habe wahnsinnig tolle Leute, die mir helfen, mit denen ich auch zum Glück befreundet bin. Aber was man alles machen muss, Social Media, dann, ne, was wir vorhin im Vorgespräch hatten, diese Algorithmen-Themen zu bedienen, dann da sorgen, das machen und dann noch alle bei Laune irgendwie halten. Das ist schon viel, was für, und ich bin ja nun vermeintlicher Profi in sowas, aber wenn man auf einmal selber da vorne sitzen muss und dabei noch eine sehr, sehr intime Geschichte preisgeben muss, das ist schon manchmal, ist mein Köpfchen da auch am Limit. Und dann denke ich, ich kriege einfach nichts mehr rein. Es ist einfach voll. Und dann gucke ich starr. Und ich habe jetzt auch gemerkt, auch egal abends, wie spät ich nach Hause gekommen bin, ich muss noch irgendeine dusselige Serie gucken, die am besten gar keinen Anspruch hat, um mal runterzufahren. So, also das ist schon verrückt. Und diese Löcher sind jetzt weniger geworden. Also weil ich jetzt gerade auch extrem viel mit dem Buch unterwegs bin, aber es ist ein guter Hinweis, dass das natürlich jetzt auch wieder kommen kann, wenn es so alles ein bisschen sich beruhigt hat, ne?
Du hast gerade die Intimität des Themas schon angesprochen. Wie war denn da bei dir, in dir dieser Prozess zu sagen, ich gehe damit überhaupt an die Öffentlichkeit? Weil das ist ja auch so ein Thema, das, man weiß genau, da gibt es ganz viele Menschen, die sich dazu verhalten werden. Es gibt ganz viele Gefühle, die auf einen einprasseln. Man muss auch selber nochmal alles irgendwie wieder und wieder erleben. Dann kommt noch so ein Podcast und noch so einer, der Fragen dazu stellt. Und man muss sich da wieder reindenken und wieder kommt alles hoch vielleicht. Und man kann die Kiste irgendwie erstmal erst recht nicht zumachen. Wie bist du? Also bevor wir darüber sprechen, was es mit dir macht, wie bist du überhaupt dazu gekommen zu sagen, ich schreibe das mal alles auf?
Also meine Geschichte ist ja, dass ich seit 7 Jahren nicht mehr trinke. Ich bin vom Alkohol weggekommen. Das war schon eine sehr lange Reise, die mitten in unserer Gesellschaft und mitten in der Musikbranche stattgefunden hat. Und dann auch ist meine Mama eben gestorben. Und dann gab es viele Freunde und ganz besonders eine enge Freundin, die gesagt hat, schreib das einfach mal auf. Das ist, kann, glaube ich, Leuten helfen. Und ich habe gedacht, nee, wie und warum? Aber es, in mir hat das schon geschlummert. Und ich habe über meine Mitbewohnerin eine ganz, ganz tolle Journalistin und Autorin kennengelernt, Nina Fecke, die mir auch ganz wichtig ist, überall mit stattzufinden, denn ohne sie wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Und wir haben uns dann das erste Mal im Zoom getroffen, dann haben wir 2-mal eine Woche miteinander verbracht, haben ganz viele Interviews gemacht, haben dann ein Exposé draus gemacht und dann haben wir diese Geschichte strukturiert. Und da hatte Nina einen riesigen Anteil dran, auch mich zu bestärken und zu sagen, ey, bei deiner Geschichte, du darfst sowas sagen, wie gut, dass deine Mama nicht mehr da ist. Und dann ging die Reise los, dann haben sich Verlage dafür interessiert und es wurde immer realer. Und natürlich kamen schlaflose Nächte. Und dann habe ich auch Nina mal angerufen und habe gesagt, Gott, dürfen wir das alles wirklich machen? Und also sie hat mich da sehr unterstützt in der Zeit. Und dann wurde auch ich immer sicherer, weil ich gedacht habe, nee, wenn nicht ich es mache, wer dann? Hört sich jetzt sehr großspurig an, aber ich dachte so, meine Mama lebt nicht mehr, mein Vater, mit dem ich nie Kontakt hatte, lebt nicht mehr. Ich habe keine Kinder und ich habe genug Mut, um sowas zu machen. Und deshalb habe ich einfach gedacht, jetzt ziehen wir es durch.
Also eigentlich gar keine Frage, wahrscheinlich hast du drüber nachgedacht, aber hast du mal drüber nachgedacht, was deine Mutter sagen würde, wenn sie das Buch lesen könnte?
Lustig, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, wenn meine körperliche Reaktion kann man jetzt nicht sehen, aber ich kann sie fühlen. Ich habe letztlich gedacht, meine Mama würde, als wir bei Dussmann waren und so die Probe gehabt haben oder den Probebegehung für die Lesung nächste Woche, ich glaube, sie würde in der Ecke sitzen und würde erstmal sich alles anschauen. Wenn der Applaus kommen würde, würde sie rauslaufen und für sich applaudieren lassen. So. Und wahrscheinlich würde sie im Vorfeld meckern, aber irgendwie würde sie dann den Fame doch vielleicht gut finden. Weil so paradox, wie sich das anhört, so war unsere Beziehung, so war meine Mama. So ist das bei psychisch kranken Menschen, die auch manische Züge haben, die 3 Wochen im Bett liegen, dann aufstehen wie Phönix aus der Asche und sofort wieder alle rumkommandieren. Also das, ich könnte mir vorstellen, dass sie das am Anfang schlimm findet und dann würde sie sagen, also kannst du doch nicht von mir sprechen, so im tiefsten Hessisch. Aber irgendwie würde sie vielleicht auch sagen, ein bisschen hast du auch recht und Hauptsache ich werde berühmt. So.
Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Menschen, die an Depressionen leiden und man auf der anderen Seite steht. Man will ja eigentlich immer irgendwie helfen und man hat das Gefühl, man kämpft einfach gegen Windmühlen oder also man kommt einfach nicht voran. Man denkt sich die ganze Zeit, okay, aber irgendwann muss die andere Seite doch mal verstehen, was ich ihr eigentlich sagen möchte, was ich irgendwie vermitteln möchte, was ich, also da muss doch irgendwann mal diese Erkenntnis kommen, wo die andere Seite sagt, oh ja, eigentlich hast du recht. Also eigentlich ist mein Verhalten echt scheiße und ich weiß, ich brauche Hilfe und ich muss das jetzt mal wirklich ernsthaft angehen, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, egal was man tut, es ist so ein Kampf gegen Betonmauern. Wie hält man das aus?
Als du gerade gesprochen hast, sind mir so ganz viele Bilder durch den Kopf geschossen. So von, ich habe meiner Mama immer gesagt, wenn sie gute Phasen hatte, bitte geh doch weiter zur Therapie. Oder setz nicht eigenständig die Medikamente ab. Oder kümmere dich um dich, versuch doch mal alternative Methoden. Aber da redet man wirklich gegen eine Betonmauer, hinter der eine Windmühle steht. So gefühlt, weil wenn da keine eigene Einsicht ist und ihr Kopf hat ihr, glaube ich, einfach gesagt, wenn es ihr wieder gut geht, das kommt nicht nochmal, die nächste Welle der Angst, der Depression. Und als Kind und auch als Erwachsene dann und so, ich bin daran verzweifelt, ich war so wütend, ich hätte die manchmal gerne, das ist auch im Buch beschrieben, so eine Albtraumsituation, die mich sehr oft noch ereilt, dass ich sie wirklich so geschüttelt hätte, gerne gesagt, kapierst du es eigentlich, was wir hier alle durchmachen? Aber das ist halt dieses Krankheitsmuster, ne? Ich glaube, die Personen blenden dann einfach aus, wie es ihnen geht, wenn sie in einer tieferen Phase sind. Und das ist ja das Schreckliche für das Umfeld. Und da wünsche ich mir halt auch einfach mehr Aufklärung auch für Angehörige. Weil ich war verloren. Ich habe dann versucht, eine Selbsthilfegruppe zu finden für Angehörige von Depressiven. Dann habe ich die Ärzte meiner Mama gefragt und die haben zu mir gesagt, ach, Sie sind ja eine sehr resiliente Person, seien Sie für Ihre Mama da, Sie schaffen das schon. Aber was am Ende, ne, ich habe halt gesoffen, um irgendwie damit klarzukommen. Und dieser Kampf, weil ich erinnere auch noch, zum Beispiel meine Großeltern, mein Opa spielt ja auch eine sehr große Rolle, der stand wirklich vor ihrem Bett und hat sie angeschrien. So, jetzt reiß dich zusammen, steh mal auf. Und du hast da dieses Wesen, das vor Angst geschüttelt ist, im Bett zu liegen. Und man kommt nicht durch. Es ist wahnsinnig schwer. Und das war jedes Mal Überzeugungsarbeit, auch sie in eine Klinik zu bringen. Vielleicht kennen das auch manche Leute, die den Podcast jetzt hören, dieses so, es ist aber wichtig, dass du gehst. Und diese Wochen, wo man dann auf den Platz wartet und die Person immer wieder davon überzeugen muss. Und meine Mama ist auch ja manchmal aus einer Klinik dann weggegangen, weil sie gesagt hat, sie hält es da nicht mehr aus. Aber zu Hause war ja auch keine Option. Also es ist ein ganz schöner Teufelskreis. Und jedes Mal, wenn ich jetzt auch drüber rede, kommt es so in meine Erinnerung wieder. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass über solche Themen mehr gesprochen wird, weil für die Familie, da die Menschen, ist es einfach Horror drumherum.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur, was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal für dich selber realisiert hast, da ist echt ein Thema? Also, weil ich habe mich viel mit dysfunktionalen Familien beschäftigt und wie Kinder und Jugendliche in diesen Familien aufwachsen. Und das Perfide ist ja, dass man den Status quo erstmal ja nicht anders kennt. Also man wächst in einer für die jeweilige Person vollkommen Normalität auf. Man kennt es nicht anders, es ist so, bleibt so, wie auch immer. Und es fühlt sich ja auch erstmal nicht schlimm an oder schlecht oder so. Es ist halt, ja, so wie wenn man aufwächst und man sagt, bekommt beigebracht, der Himmel ist rot, dann denkt man, der Himmel ist rot, bis einem einer sagt, nee, eigentlich nennt man das blau und nicht rot. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, irgendwie ist das alles nicht so normal, was da passiert?
Das wurde ich auch schon mal gefragt, aber so richtig, dass es Klack gemacht hat, dass da was nicht normal ist, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, das kam erst so in meiner Internatszeit, als ich dann gemerkt habe, ach, die anderen werden alle abgeholt und bei mir steht wieder keiner, beziehungsweise die Pflegefamilie oder ein Großvater oder so. Und wenn ich so erzählt habe, was so zu Hause los ist, ne, dann, als die anderen Kinder dann gesagt haben, ach, das ist aber komisch. Ja, aber so ein richtiges Aha-Moment hatte ich nicht, weil für mich war das so normal, sich um meine Mama zu kümmern. Da ging es halt schlecht, da habe ich mich gekümmert. Und so, was auch für mich aber eine einschneidende Szene war, ist so am Kindergeburtstag hat man, zumindest als ich Kind war, immer so Serviettenpäckchen gekriegt, wie so Goodiebags, wo dann so kleine Spielzeugsüßigkeiten drin war. Und ich wollte das auch an meinem Kindergeburtstag. Meine Mama hat es halt nicht gemacht, habe ich es halt selber gemacht. So, und das ist so, zieht sich so durch mein Leben durch. Wenn es jemand anders nicht macht, mache ich es halt selber. Und dass ich auch mal Silvester auf einer Psychostation war, irgendwie, Hauptsache, um bei meiner Mama sein zu können, weil Kinder aus dysfunktionalen Familien, ich glaube, wir wollten, als wir Kinder waren, Hauptsache bei den Eltern sein. Und da blendet man den Rest auch ein bisschen aus. Und ich habe wirklich, da bin ich so dankbar für, dass ich dieses Geschenk der Nüchternheit bekommen habe, dass ich jetzt das darüber reflektieren kann, ohne wütend zu sein. Ich kann mir die Sachen angucken und ich kann sagen, okay, das war so, aber ich muss jetzt nicht mehr in einem Drama feststecken, ich muss nicht mehr Schuldzuweisungen machen, sondern ich kann sagen, okay, ich kann was damit machen und kann vielleicht jemand anderen helfen. Und ja, das ist was aber nicht bedeutet, dass ich nicht noch manchmal sehr traurig bin auch.
Du hast den Alkohol gerade schon angesprochen. Du warst im Internat, hast auch erzählt in einem anderen Gespräch. Du bist dann sehr früh auch schon natürlich mit Alkohol in Kontakt gekommen. Vielleicht auch irgendwelche anderen Dinge, die man da so noch so nehmen und konsumieren kann. Gab es so einen Schlüsselmoment, an dem du, also es wird ja dann schnell zu so einer Normalität und man denkt da auch nicht groß drüber nach und dann hier noch ein Glas und da noch und hier und dann verschiebt sich das irgendwann, bis man das so in seinen ganzen Alltag von früh bis spät integriert hat und findet es ja eigentlich auch nicht schlimm, sondern man freut sich dann irgendwie drauf und dann wie auch immer. Wann hast du gemerkt, dass du da ein Problem hast?
Ich glaube, ich habe das schon sehr früh irgendwo gemerkt und immer verdrängt. Also ich weiß noch, ich hatte meine erste Erfahrung mit Alkohol mit 12 und ich hatte tatsächlich meinen ersten Filmriss mit 14. Also das, ja, und da war mir auch schon irgendwann klar, dass das auch vielleicht nicht so ganz normal ist. Und ich habe halt in dieser Branche, wo ich gearbeitet habe, ne, erst bei MTV, dann Universal Music, so, man ist da so mitgeschwommen. Aber ich habe schon manchmal gedacht, ganz speziell, als ich nach Berlin gezogen bin, so, ich habe eigentlich keinen Abend, wo ich nicht trinke. Dann habe ich so versucht, 2 Tage habe ich geschafft, dann habe ich mir selber gesagt, ach, ist auch alles halb so wild. Und richtig bedenklich wurde es schon so, ja, 2010 das erste Mal, weil da meine Mutter wieder einen ganz schlimmen Rückfall in ihre Depression hatte und so alle Kindheitsmuster wieder hochgekommen sind und ich diese täglichen Anrufe bekommen habe mit, ich kann nicht aufstehen, ich habe so Angst und der mich auch nicht damit in Ruhe gelassen. So, und hat immer wieder zum Telefonhörer gegriffen. Und um das zu verarbeiten, habe ich dann mir erlaubt, einfach viel zu trinken. Und die körperliche Abhängigkeit hat sich, glaube ich, schon so ab 2014 eingestellt, 15. Und dann ist es einfach ein sehr steil ansteigender Prozess gewesen, dass ich angefangen habe, nachts wach zu werden, schweißgebadet und dann auch nachts aufstehen musste, mir einen Schluck Alkohol ins System geben musste. Und dann auch irgendwann konnte ich morgens nicht mehr aufstehen, weil man kann als leider, und das ist sehr tragisch, als süchtiger Mensch, man kann ohne seine Substanz nicht mehr denken. Das ist unmöglich. Es ist so, zittert, Verzweiflung. Ich brauchte, wenn ich morgens noch versucht habe, von zu Hause zu arbeiten, das war ja noch nicht so normal vor der Pandemie, brauchte ich irgendwas, damit mein System sich wieder beruhigt und auf Spur kommt. Und irgendwann musste ich halt auch anfangen, morgens zu trinken. Und das, ja, hat sich durchgezogen. Aber Alkoholiker oder auch andere süchtige Menschen, man kann sich super erzählen, ist ja alles nicht so schlimm. Und ich habe immer gesagt, so, ja, ich werde bestimmt so depressiv wie meine Mutter. Deshalb habe ich jetzt diese Phase. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet bin ich heilfroh, dass ich irgendwann mal 2017 und in dem Jahr 17, 18 so die Diagnose klar war. Ich bin einfach, sage ich jetzt manchmal so salopp, staatlich geprüfte Alkoholikerin. So, jetzt trocken zum Glück. Aber das hat mir geholfen. Das hat mir tatsächlich geholfen, zu sagen, okay, daran kann man arbeiten. So, und damit kann ich genesen, weil da gibt es Hilfe für und ich will diese Hilfe auch haben. Und ich habe das gemacht, um mich mein Leben lang zu betäuben. Und ich, ja, natürlich bin ich traurig über ein paar Jahre, wo ich gedacht hätte, es wäre mal schön, wenn ich die jetzt nicht so besoffen verbracht hätte. Aber am Ende fügt sich jetzt alles, ja.
Wie lange hast du gebraucht, um da wirklich rauszukommen, wo du, also bis zu dem Punkt, an dem du gesagt hast, ja, ich bin jetzt wirklich trocken und klar, ich meine, die Gefahr von einem Rückfall, die wird man ja wahrscheinlich nie so hundertprozentig los, aber wo du zumindest dich stabil gefühlt hast und gesagt hast, ja, das habe ich jetzt, glaube ich, Stand heute im Griff.
Das hat tatsächlich 1,5 Jahre gedauert, würde ich sagen. Von ersten Entzug, Herbst 2017 hier in Berlin, bis hin zu dem letzten langen Entzug im Mai 2018. Und im Mai 2018 wäre ich an den Folgen meines Rückfalls fast gestorben. Also das war eine sehr, sehr hohe Promillezahl und da war auch eine Nacht Intensivstation nötig. Und dann war ich danach noch sehr lange in einer, sagt man, in Entwöhnungstherapie, aber einer richtigen, 3 Monate lang. Und dann danach mit weiterer Therapie, Selbsthilfegruppen und alles. Ja, aber man sagt so, mein zweiter Geburtstag ist der 29. Mai 2018, weil da bin ich dem Tod von der Schippe gesprungen und seitdem habe ich auch nichts mehr angerührt. Und dann, bis man sich richtig stabil fühlt, würde ich sagen, dauert es schon so 1 Jahr, 2 Jahre. Bis ich auch jetzt, also ich war relativ offen damit schon von Anfang an, um mich einfach selber zu schützen. Aber bis man in der Branche jemanden auf die Nase bindet, ich bin trockene Alkoholikerin, das hat schon ein bisschen gedauert. Und jetzt ist mir das wurscht, weil ich habe eine Krankheit und die ist halt chronisch. Und ich kann nur selber für mich dafür sorgen, dass ich nicht trinke, weil es kann keiner für mich tun. Deshalb ist es für mich wichtig, auch da Raum für zu schaffen in Gesellschaft und so. Und es ist ein Weg. Jeder, der einen süchtigen Menschen bei sich im Umfeld hat, das dauert. Das ist ein Hardcore-Prozess, das zu durchleben und zu durchgehen. Und ist auch für die Angehörigen und die Freunde nicht einfach. Aber meine Freunde sind noch da und eine sitzt heute auch mit hier, so ein bisschen da rechts. Die sind alle noch da und das ist für mich das allergrößte Geschenk der Welt, dass die mit mir den Weg gegangen sind, die Flaschen weggeräumt haben, mich in Kliniken gefahren haben und jetzt mit mir Buchpromo machen. Das ist einfach.
Weil du die guten, die wichtigen, die echten Freunde gerade schon ansprichst. Wie sind die denn damit umgegangen, als du noch getrunken hast? Also gab es da Momente, wo Menschen auch wirklich auf dich zugekommen sind und gesagt haben, du, also das kannst du so nicht weitermachen? Oder war das eher so ein, weil man traut sich da ja auch nicht wirklich. Also man hat ja da echt Hemmungen, zu jemandem hinzugehen. Und also erstmal hat man ja von niemandem in seinem Leben, außer man lebt mit der Person zusammen, so einen 24/7, 365-Tage-Blick. Das heißt, man kann da ja ganz gut ausweichen und hat ja nie so wirklich diese volle Bandbreite an Verfehlungen sozusagen, die man da irgendwie mitbekommt. Aber gab es trotzdem Menschen, die zu dir gekommen sind und gesagt haben, du, also ich habe mir das jetzt mal ein paar Wochen angeschaut bei dir oder ein paar Monate, du kannst so nicht weitermachen. Und wie bist du dann damit umgegangen?
Es gab immer Anzeichen oder mal Sprüche und die wurden dann aber auch zum Glück, sage ich heute, auch intensiver, also richtige Interventionen. So dass wir waren so eine Vierer-Mädels-Gang, die in diesem Sommer 2017 immer zusammen, wir waren auch beim Sonar-Festival in Barcelona und da haben die dann schon gemerkt, die Wodkaflasche ist morgens auf einmal leer. Ne? Und die haben sich dann richtig mit zusammengesetzt und gesagt, das geht so nicht. Du bist immer betrunken und wenn wir irgendwo hingehen, schläfst du sogar ein. Das ist, ne, weil ich ja immer schon vorab getrunken habe, bevor ich rausgegangen bin. Dann gab es die ersten Anmerkungen von meinem damaligen Chef und es gab immer mal Seitenhiebe über die Jahre, aber die richtigen Sachen kamen erst dann und für die bin ich heutzutage so dankbar, weil es ist ein richtig schmaler Grat und auch schwer, Menschen es zu sagen. Trotzdem würde ich alle, die auch jetzt hier vielleicht zuhören, einladen, wenn ihr euch Sorgen um Menschen macht, sprecht es an. Natürlich ist das Echo meistens eine Katastrophe, weil entweder meiden die Menschen dann den Kontakt oder sie pöbeln zurück und sagen, hey, lass mich doch in Ruhe, du hast keine Ahnung. Oder du säufst doch selber. Trotzdem bleibt es meiner Meinung nach irgendwo hängen. Und das ist wichtig, das anzusprechen. Und ja, ohne das wäre ich jetzt vielleicht nicht mehr hier. Und auch meine Hausärztin damals, die meine Leberwerte schon länger beobachtet hat, zu der ich dann hingegangen bin, wieder, weil ich die 78.000. Krankschreibung haben wollte, die hat dann gesagt, so jetzt setzen Sie sich mal entspannt hin, junge Frau, wie viel trinken Sie denn wirklich? Ihre Leberwerte, das kann nicht sein. So. Und für das alles bin ich rückwirkend sehr, sehr dankbar. Und auch für diese Ärztin, die mich gesehen hat. Ne? Ich habe mich trotz allem, trotz aller Scham, habe ich mich irgendwie gesehen gefühlt, dass ich leide. Und ja.
Ich habe mal vor ein paar Monaten ein Gespräch mit Hans Siegel gemacht, mit dem Schauspieler. Und wir haben auch über dysfunktionale Familien gesprochen und über die Beobachtung, die ich über die letzten Jahre gemacht habe, dass ich das Gefühl habe, dass ganz, ganz viele von denen, die in solchen Familien aufwachsen, jetzt weniger den 9-to-5-Bürojob wählen, sondern sich immer so kreative Ventile suchen, die das Potenzial haben, gesehen zu werden, die das Potenzial haben, auch so eine Art Rausch zu entwickeln, weil man Sichtbarkeit hat, weil man auf einmal irgendwie mit seiner kreativen Leistung sich selbst verwirklichen kann. Ob man dann Schauspieler wird oder Musikerin oder Journalist oder was auch immer in dem Dunstkreis dann an auch vielleicht gerade so Rollen, wie du sie dir gesucht hast. Siehst du dann einen Zusammenhang, also auch mit bei all den Künstlern und Künstlerinnen, mit denen du vielleicht gearbeitet hast, dass da immer oder in vielen Fällen einfach irgendwie was ist?
Also ja, das ist so. Erstens gibt es ja so einen Begriff High Functional Alcoholics. Das sind wirklich Menschen, die auf allerhöchster Ebene performen, obwohl sie betrunken sind. So. Und auch Künstler, PR-Menschen, ne, das ist halt alles, weil man sich sehr gut selber wegmachen kann. Man kann erstmal von dem weggehen, was man selber in sich fühlt und geht halt anstatt nach innen, nach außen und immer nach vorne. Und das ist total toll, wenn man sich um 15 Leute organisatorisch kümmern kann, aber nur nicht um sich selber, weil ich weiß ganz oft heutzutage selber noch nicht, was für mich gut ist, was ich vorhin gesagt habe mit Urlaub oder Ruhe. Ich kann aber lieber nochmal schnell für andere Menschen was regeln. Und ich glaube, dass irgendwas in uns schläft, was nicht gesehen wird, vielleicht in der Familie oder bei den Eltern, was man dann von außen sich holen muss. Und ich habe mit sehr vielen Musikern auch zusammengearbeitet, denen auch ich was zu trinken bringen musste, bevor die auf eine Bühne gegangen sind. Und ich sehe auch ganz viele, wie in was für Löcher die fallen, wenn sie nach Natur oder so nach Hause kommen. Und es ist ja auch so, dass in der Musikbranche sehr wenig für mentale Gesundheit getan wird. Oder in letzter Zeit kommen auch sehr viele Sportler lustigerweise auf mich zu, weil ich mit Sport auch so ein Ventil gefunden habe. Und da öffnen sich ja auch immer mehr Menschen. Jetzt die Doku von Franzi von Almsick oder auch andere. Und was total schön ist, seit ich das mit der Reise auf dem Buch bin, haben mich auch selber zwei junge Leistungssportlerinnen einfach angequatscht, ob wir nicht mal irgendwas zusammen machen wollen. Weil dieses High-Performer-Ding, ne, was bei uns oft hinten los ist, ne, du hast ja vorhin auch erzählt, dass du 1000 Jobs gleichzeitig machst, ne? Irgendwas können wir, warum auch immer. So. Oder vielleicht ist es auch einfach, ich sage ja ganz oft, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, aus Scheiße Gold machen, ne? Einfach wirklich, was einem passiert, ist das in was Gutes umzusetzen. Und das ist ein Potenzial, das ganz oft nicht auch gefördert wird, weil zum Beispiel in Amerika wird Nüchternheit gefeiert und die wissen auch ganz oft, was süchtige Menschen für geile Arbeiter auch sind und fördern das eher und feiern die Nüchternheit mit denen. Bei uns habe ich das Gefühl, es ist immer noch so ein bisschen der Makel der Gesellschaft, ne? Und der Alki ist ja der unter der Brücke. Aber ich sehe jeden, der unter der Brücke liegt, jetzt ganz anders. Vielleicht war der auch mal Anwalt oder Arzt oder weiß ich nicht oder hatte keine Chance und hatte keine Freunde, die dem geholfen haben. Und das finde ich halt schade. Klar, man kann nicht, ich kann nicht jeden retten, aber es wäre schöner, wenn man da öfter ein Auge drauf haben würde.
Ist übrigens auch wirklich spannend, sich mit den Menschen mal zu unterhalten.
Ja.
Und nicht einfach nur wegzuschauen und weiterzugehen, sondern manchmal auch wirklich mal ein Gespräch anzufangen. Und die freuen sich nämlich auch, wenn sie mal gehört werden,
ja,
und wenn sie mal irgendwie auch erzählen können, was ihnen eigentlich da so widerfahren ist. Weil, wie du sagst, die werden halt von allen in eine Schublade gepackt, die wird zugeschoben und damit leben die jeden Tag. Und das ist eigentlich ein schreckliches Schicksal.
Ja, und ich war ja nun wirklich auf Entzugsstationen, auf Suchtstationen, in Kliniken, wo alle Teile der Gesellschaft reinkommen. Und da ist mir wirklich auch die Internatszeit, die ich hatte, wo wir auch ganz viele durcheinander gemischt waren, zugute gekommen, weil in diesen Kliniken, war ich mit Menschen, die zum Beispiel noch nie eine Avocado gegessen haben, weil es einfach zu teuer ist. Und das in einem Krankenhaus in Berlin-Mitte, ne? Auf einer Suchtstation. Also das kann sich keiner vorstellen. Und deshalb möchte ich, dass einfach auch wir diese Menschen vielleicht mehr sehen. Und egal, was mit dem Buch passiert, ich versuche jetzt auch mit ein paar Vereinen zusammenzuarbeiten, mit Freunde fürs Leben. Dann gibt es aus München Goldkind, die sich auch mehr um Kinder aus dysfunktionalen, ne, du lachst, gibt es eine Verbindung? Ja, weil oft gibt es da keine Chance, weil es keinen gibt, der redet. Und Deutschland ist auch noch nicht so weit, dass das Thema Selbsthilfe oder Therapie, dass das so offen ist. Da ist halt noch viel Arbeit zu leisten und vielleicht gelingt es mir ja da ein bisschen was für zu tun.
Ja, ich glaube, Aufklärung ist in dem Bereich halt einfach unfassbar wichtig. Und dieses Stigma wegzubekommen, weil es ja auch den Betroffenen das Leben einfach leichter machen würde, wenn ich genauso wie ich sage, ich habe jetzt eine Grippe, sagen kann, du, ich habe gerade ein mentales Thema und ich brauche da Hilfe. Und dann auch mit, also gut, wir haben dann immer noch auf der anderen Seite ein riesen Versorgungsproblem mit Therapieplätzen, die zu wenig sind, mit Wartelisten, die zu lang sind, mit auch der Grundproblematik, dass je länger man wartet, das Problem größer wird. Und wenn man aber warten muss, also man braucht ja erstmal diese Überwindungszeit, bis man sagt, ich suche mir Hilfe. Dann suche ich mir schon Hilfe und dann bin ich in der Situation, dann muss ich auch noch irgendwie ein halbes bis dreiviertel Jahr, teilweise sogar noch länger, egal wo man, je nachdem, wo man ist, muss ich noch drauf warten, bis ich überhaupt jemanden finde, der mir mal zuhört und dann auch helfen kann. Das heißt, je länger die Zeit ist, bevor ich mir Hilfe suche, desto länger die Gesamtzeit, wenn wir das irgendwie die erste Wartezeit sozusagen, bis ich Hilfe hole oder bereit bin, mir Hilfe zu suchen, wenn wir die verkürzt bekommen, weil Menschen schneller sich wohl damit fühlen, zu sagen, ich habe ein Thema, ich muss was machen, dann wäre da, glaube ich, schon sehr viel geholfen.
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, ne, auch Also die eine Freundin, die bei mir im Buch auch zu Wort kommt, Britta, die mich in einer großen Notlage aufgenommen hat, die ist auch an ihre, sehr, sehr an ihre Grenzen geraten und ist da auch bei Kliniken nicht weitergekommen. Ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, dass ich Freunden gesagt habe, geht mal zu Pro Familia und zu Caritas Familienberatung. Aber da ist die Hemmschwelle noch größer, glaube ich, oft, als zu sagen, ich habe mal zweimal beim Therapeuten angerufen, hat eine Absage bekommen und dann ist das Frustrationslevel schon so hoch und dann sich auch darauf auszuruhen, zu sagen, da wurde mir nicht geholfen, da rufe ich jetzt nicht mehr an. Also es gibt verschiedene Fälle, glaube ich. Und ich bin durch meinen Job als PR-Frau halt gewohnt, irgendwo 50 Mal anzurufen und bleibt dann halt auch dahinter. So, aber das macht halt nicht jeder. Deshalb ist auch gerade, es ist ein schmaler Grat und diese Versorgungsengpässe, dass es halt nicht einfach ist, bei uns in Deutschland immer noch psychisch oder adäquate Hilfe zu bekommen, ist sehr traurig. Aber ich hoffe, da öffnet sich was. Und eben, es gibt halt auch diese Stellen, so, wo man, denke ich, dennoch hingehen kann.
Wenn du heute zurückdenkst an die schlimmen Phasen in deinem Leben, die fordernden, herausfordernden Phasen, was hättest du dir denn rückblickend gewünscht? Was hätte dir helfen können in der Zeit?
Ich glaube, mir hätte geholfen, dass jemand mal guckt, da ist so ein kleines Mädchen und eine schwer psychisch kranke, alleinerziehende Mama. Wir reden vielleicht mal mit der. Oder vielleicht hätte mir damals schon ein Kinderpsychologe geholfen. Aber ich habe es halt auch, ich habe mein Ventil gefunden, ich habe Alkohol als Medizin benutzt und habe dann dadurch mich, glaube ich, so taub gemacht, dass ich sogar, das hört sich jetzt auch sehr paradox an, sogar dankbar dafür bin, dass ich diesen Schutzmantel gefunden habe, weil ne, es gibt ja auch sehr Menschen, die sich sehr jung suizidieren, weil sie halt nicht mehr weiter wissen. Und der Alkohol hat mich, glaube ich, funktionieren lassen. Und ich hätte mir, glaube ich, einfach gewünscht, dass jemand mal mit mir spricht und sagt, du, deine Mama ist halt einfach schwer krank, die meint das nicht so. Und auch dann, als ich von den Psychokliniken, in denen meine Mama war, dass die Ärzte vielleicht doch einfach mal so einen Infoabend oder sowas machen für die Angehörigen und sagen, das ist alles nicht einfach, aber passen Sie auf sich auf und so. Aber dadurch, dass vieles in meiner Zeit auch vernebelt war, kann ich da jetzt gar nicht sagen, was die 1A-Lösung wäre. Aber dafür begebe ich mich jetzt ja auch auf eine Reise, um mit Menschen zu sprechen, um einfach zu gucken, was kann man vielleicht tun, weil ich bin so beschenkt worden mit Kraft, positiver Energie und so einfach, ich bin von Haus aus ein positiver und fröhlicher Mensch, dass ich denke, dass es möglich ist für jeden selbst, sein Leben auch in die Hand zu nehmen. Das ist nicht für jeden so, aber für mich war es so und die Botschaft versuche ich halt weiterzugeben. Und ja, deswegen habe ich jetzt für meinen Teil auch nur diese Coaching-Ausbildung gemacht. Ich bin gerade in der Ausbildung als Resilienztrainerin, um auch Menschen da vielleicht eine Hilfe sein zu können. Und das Schöne ist, ich wurde jetzt schon zweimal auch angesprochen, kannst du mir helfen mit so einem Mutter-Tochter-Konflikt und so. Und wer weiß, vielleicht ist das auch meine Bestimmung im Weiteren, das machen zu können. Ja.
Ich habe vorhin schon gesagt, wenn man so ein Buch schreibt und das alles da nochmal hochholt und dann auch auf große Promotour gehen, wie du es gerade machst und immer wieder diese Themen hochholt und immer wieder auch darüber spricht, Fragen beantworten muss und so weiter. Es ist ja auf der einen Seite schön, weil man für das Thema die Sichtbarkeit bekommt, weil man auch ja so eine Mission hat, zu sagen, ich möchte aufklären und ich möchte, dass im besten Fall ich mit meiner Geschichte anderen helfen kann. Aber es macht ja auch was mit einem.
Mhm.
Also ich habe mal 50 oder sogar noch mehr Episoden, Podcast-Episoden zum Thema dysfunktionale Familien gemacht und
Angst und Bange, wenn ich die Zahl höre.
Ja, und mit vielen Experten, Expertinnen, mit Betroffenen und so weiter gesprochen. Und ich habe das dann immer so ein bisschen als Selbsttherapie gesehen, weil du auf einmal ganz viele Dinge auch reflektierst und merkst, okay, so war es bei mir und hätte man mal früher, wie auch immer. Aber wie gehst du denn damit für dich selber auch um? Also ich könnte mir vorstellen, es kostet ja auch wahnsinnig viel Energie. Du machst es ja, also ich habe das damals innerhalb von 3 Jahren gemacht, du hast es komprimiert innerhalb von ein paar Wochen. Was macht es mit dir?
Es macht mich tatsächlich mit jedem Mal ein Stück freier. Es macht mich sicherer mit meiner Geschichte und ich habe gerade die letzten Tage nochmal viel auch über die Frage nachgedacht, wie meine Mama das finden würde und so. Und ich werde ein bisschen, wie sagt man, ich schwimme mich so frei von meiner Geschichte. Und das Schöne ist, dass ich vor kurzem auch nochmal mit meiner Co-Autorin darüber gesprochen habe, die mich ja wirklich sehr unterstützt hat, auch im Schreibprozess. Danke, Nina, nochmal an der Stelle, ne, dass man wirklich diese Dinge auch sagen darf. Und sie hat diese wundervollen Worte dafür auch gefunden. Und jedes Mal, man gibt ja dieses Bild von dieser Zwiebel, wo man immer ein Layer runter macht. Und natürlich werde ich offener in manchen Dingen, aber auch stärker. Und ich habe das Gefühl auch, dass ich so meine Flügelchen so ein bisschen mehr ausbreiten. Natürlich gibt es auch ne, dunkle Momente, also es ist nicht jetzt immer alles gleich, aber ich kann mir immer mehr erlauben, alles gleichzeitig zu fühlen. Ne? So, ich kann mal fröhlich sein und dann kann ich wieder heulen und dann kann ich wieder durch die Gegend hüpfen und dann kann ich, weiß ich nicht, trotzdem einen Tag wieder fühlen, denke ich, ich würde am liebsten mir die Decke über den Kopf ziehen, wenn mich jetzt noch einer irgendwas fragt. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach, altmodisches Wort, Befreiungsschlag für mich. So. Und ja, das kann ich schon sagen. Deshalb, wie gesagt, also auch meine Ermutigung an alle, wenn ihr es euch zutraut, redet über eure Geschichten, weil es ist unfassbar, wie viel ich nur im Buchprozess schon ansetze mit Menschen. Ah, krass, deshalb kenne ich auch. Und dieses mediale Interesse ist ja auch dem geschuldet, dass ganz viele Menschen sagen, ah, kenne ich auch. Und dann mit denen darüber zu reden, ich meine, machen wir uns nichts vor, ist auch manchmal anstrengend. Aber die Anstrengung nehme ich in Kauf, weil irgendwie gehe ich trotzdem doch jeden Abend zwar kaputt, aber auch beseelt ins Bett. Augenringe sieht man schon.
Was sagst du denn den Leuten, die so ein sehr traditionelles Familienbild haben von, das ist aber doch Familie, wir machen das unter uns aus, damit geht man doch nicht raus, was erzählt man doch nicht, man spricht doch nicht irgendwie auch, wie auch immer geartet, schlecht oder negativ über Angehörige und so weiter. Was sagst du denn diesen Menschen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist sowas noch nicht bisher an mich herangetreten. Es hat noch keiner sich getraut oder mir gesagt, so, das kannst du doch nicht, so kannst du doch nicht reden. Es hat bisher noch keiner gemacht, wenn ja, gerne, also immer her damit. Ich würde antworten, ja, das mag ja für dich funktionieren und ihr könnt es in eurer Familie auch klären, weil das ist völlig in Ordnung für mich, weil ich erstens so ein Familienkonstrukt nicht kenne und es funktioniert für mich, also deshalb kann ich auch nicht wissen, ob es für mich funktioniert hätte, aber bei mir gab es es nicht und ich musste alles oder ich durfte alles mit Freunden schon teilen, deshalb ist es für mich jetzt auch in Ordnung, das mit der Öffentlichkeit zu teilen, weil ich glaube, dass viele Menschen damit andocken können und sich auch darüber freuen. Ich meine, das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt, aber ich würde auch sagen, dass jemand, der in einer intakten Familie groß geworden ist und der noch ein tolles Zusammenleben hat, der braucht es ja nicht. Der muss ja das Buch auch nicht lesen. Oder die müssen das Buch ja nicht lesen. So, die können sich vielleicht damit auseinandersetzen und mal rechts und links gucken. Aber wo kein Bedarf ist, dann freue ich mich für diese Menschen, weil ich habe ganz unterschiedliche Freundinnen und ich merke in meinem Freundeskreis, wie sicher manche Mädels sind, die ich kenne, die einfach so behütet und safe aufgewachsen sind, die einfach sich viel mehr trauen zu machen als ich. Zwar wirklich immer super mutig und stark nach außen, aber das ist nicht immer so. Und wenn Kinder aus gefestigten Familien kommen, merke ich schon einen Unterschied in deren Grundvertrauen. Und ich bin schon immer eher misstrauisch Sachen gegenüber und will die Sachen alleine durchziehen und werde jetzt auf dieser Reise vielfach um eines Besseren belehrt. So. Und deshalb würde ich jetzt sagen, so wie ich jetzt hier dir gegenüber sitze, würde ich mit so einer Konfrontation auch umgehen können. Aber wer weiß, was morgen ist. So. Ich kann es nicht sagen. So ehrlich bin ich zu mir selber. Vielleicht würde morgen jemand was sagen oder einen blöden Kommentar schreiben und ich würde anfangen müssen zu weinen. Keine Ahnung.
In all der Zeit, wo du dich auch so intensiv um deine Mutter gekümmert hast, hätte es ja theoretisch auch immer die Möglichkeit gegeben zu sagen, nee, ich ziehe da jetzt einen Schlussstrich. Ich fahre den Kontakt extrem runter oder ich breche ihn gleich komplett ab. Gab es jemals Momente, wo du darüber nachgedacht hast und was hat dich davon abgehalten? Also warum war das Bedürfnis für sie da zu sein so viel größer als vielleicht dann auch das Bedürfnis zu sagen, ich muss jetzt mal auf mich selber aufpassen?
Ich würde sagen, das ist ein Wunder der auch kranken Züge von Co-Abhängigkeit. Ne? Einfach kennt man ja aus dem Suchtding eher, also ich würde es jetzt so sagen, co-krank. Und das Buch hatte den Arbeitstitel Affenliebe andersrum, weil so eine Affenliebe ist ja so eine ganz enge, auch nicht ganz gesunde Liebe. Und die hatten wir auch. Wir haben trotz allem fast immer jeden Tag oder mindestens jeden zweiten telefoniert. Und sie konnte auch nicht von mir locker lassen. Und ich habe mir Sorgen gemacht, wenn ich 3 Tage von meiner Mama nichts gehört habe. Aber ich habe auch versucht, dann Kontakt abzubrechen und wollte nicht, dass sie nach Berlin kommt. Und dann war das auch immer ein Konflikt. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich habe es auch mal empfohlen bekommen von Therapeuten. Aber ich habe es nicht hingekriegt. So. Und ich glaube, es wäre vielleicht sogar gut gewesen, mal diesen Cut auch zu machen. Aber ich habe es mich auch nicht getraut. Ich kann das nicht im Nachhinein nicht erklären. Es wird ja viel über Kontaktabbruch auch gesprochen, dass das auch mehr gesellschaftsfähig ist, auch zu sagen, die haben mir echt nicht gut getan. Das ist ja auch erst seit 5, 6 Jahren so, dass man offen über Kontaktabbruch sprechen kann. Und ja, ich habe es nicht. Ich kann einfach nur sagen, ich habe es nicht hingekriegt. So.
Was ich ja gelernt habe in meiner ganzen Arbeit auch mit diesen Themen, irgendwann reflektiert man ja auch so ein bisschen stärker, was das mit einem selber gemacht hat und wie man selber vielleicht in manchen Situationen durch Dinge tickt, die vielleicht für andere Menschen auch unerwartet kommen in bestimmten Situationen. Und dass es wahnsinnig hilfreich sein kann, dass man den Menschen, die man wirklich eng bei sich haben möchte, wie so eine Art Bedienungsanleitung gibt. Also dass dieses wirklich offen auch über Traumata zu sprechen, um offen über Trigger-Themen zu sprechen, über Dinge zu sprechen, die einen vielleicht unverhältnismäßig beschäftigen in einer bestimmten Situation, wo die andere Person sagt, was hast du denn jetzt? Und man selber kommt da in so eine völlige Chaos-Situation im Kopf. Dass es sehr helfen kann, wenn man da einfach wirklich drüber spricht. Gab es bei dir Momente, wo du gemerkt hast, okay, das sollte ich vielleicht mal tun, damit die um mich herum vielleicht nicht sagen, die spinnt jetzt schon wieder oder so, sondern das auch einordnen können?
Es gibt wirklich eine Situation, die war wieder mal wie so ein spirituelles Aha-Moment. Ich habe auch eine Freundin, die im Buch zu Wort kommt mit dem Protokoll. Es ist eine Freundin und Yogalehrerin, die heißt Agnes. Und die hat irgendwann mal zu mir gesagt, weil ich tendiere dazu, heute ist Montag und ich bin für Freitag verabredet. Ne? Ich frage die Person bestimmt 3-mal die Woche, ob es dabei bleibt. Dabei bin eigentlich meistens ich die wieder irgendwas verschiebt. Und dann hat sie mal zu mir gesagt, sag mal, wie oft willst du mich eigentlich noch fragen? Freitag 19 Uhr, was ist los bei dir? Und da bin ich mal dahinter gekommen, dadurch, weil ich immer von meiner Mama versetzt wurde oder auch dann, als ich kurz meinen Vater kennengelernt habe, von dem wieder, da bin ich mal dahinter gekommen, aha, deshalb frage ich das immer 3-mal. So, und dann habe ich darauf rumgekaut und jetzt lachen wir immer darüber, ne? Aber ich merke das. Oder auch ja mit einer anderen Freundin, die jetzt hier gerade im Raum sitzt. Wir haben, unsere Beziehung hat sich qualitativ so verändert, weil wir beide an uns viel arbeiten und wir können uns immer gegenseitig darauf hinweisen. Und ich kann immer mehr sagen, das mache ich, weil ich so groß geworden bin. Oder das mache ich, weil ich es nie anders gelernt habe. Und ich merke zum Beispiel bei mir im Umfeld ganz viel, wenn Leute anfangen, an sich selber zu arbeiten und manche halt nicht. Und mit denen, die sich auch mit so ihrer Persönlichkeitsentwicklung jetzt nicht um, dass es ums Verbessern geht, sondern einfach, dass es den Personen selber besser geht und sie sich besser verstehen. Das gibt einen ganz anderen Austausch und das ist so wertvoll. Deshalb ist das ein wirklich schöner Begriff zu sagen, ey, ich gebe dir mal, hab ein bisschen einen Knacks. Also hier ist meine Bedienungsanleitung. Take it or leave it. So, ne? Und ja, vielleicht ist es Band 2. Bedienungsanleitung für Freunde.
Super.
Ich weiß es nicht, oder?
Buchtitel eigentlich.
Guter Buchtitel, oder?
Ist nicht schlecht.
Ja.
Dann bin ich auf jeden Fall gespannt auf Band 2.
Schreiben wir dann zusammen, ne?
Können wir machen.
Gut.
Genau, gute Idee. Danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für den Mut, damit rauszugehen und dem einen oder anderen, der einen oder anderen da vielleicht auch wirklich damit zu helfen und Dinge einfach vielleicht besser einordnen zu können für einen selbst, weil oftmals ist man da ja noch mittendrin und nicht an dem Punkt, wo man klug darüber nachdenken kann, wie Dinge gewesen sind oder was die mit einem gemacht haben. Ja. Danke dir.
Danke dir für dieses schöne Gespräch. Könnt ihr es noch Stunden weiter labern?
Danke dir.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.